sind. Irgendjemand eine Ahnung, wo Kolosse ist? Ja, manche gehen schon zu den Karten. Ja, bei mir ist sie nicht drin. Hat irgendjemand die gefunden? Ist in einem, in der östlichen Türkei, also was heute Türkei ist. Vielleicht seht ihr auf der Karte, auf den meisten ist dann Ephesus eingezeichnet. Ist da an der Westküste von der Türkei. Genau, die gibt es heute noch, beziehungsweise also die Ruinen von Ephesus gibt es heute noch. Und so, ich glaube, von Ephesus, na, ich habe es vergessen, 100, 200 Kilometer Richtung Osten, also ins Landesinnere, genau, war dann Kolossa. Genau, ich glaube, von Kusadasi aus habe ich gesehen, waren es 200 Kilometer, glaube ich. Ja, also genau, in der heutigen östlichen Türkei. Das war direkt neben Laodicea. Die Stadt kennen wir ja auch von den Sendschreiben aus der Bibel. Also es waren Nachbarstädte. Genau, die waren nur ein paar Kilometer entfernt. Also es war eine kleine Stadt zu der Zeit, wo Paulus das geschrieben hat. Vielleicht so wie Eisenhüttenstadt. Klein, ziemlich unbedeutend. Ganz, ganz, Entschuldigung. Also in der Meinung der Menschen. Also, oh je, je. Ja. Also ganz früher ging eine ganz große bedeutende Handelsroute direkt durch Kolosse. Die wurde dann aber leider irgendwann umgeleitet. Ich glaube an Laodicea vorbei und so. Und dann hatte Kolosse halt nichts mehr. So, genau. Ja, und dadurch wurde die dann sehr unbedeutend. War eine heidnische Stadt natürlich, aber mit einer recht großen jüdischer Gemeinde. Da wurde irgendwann mal von irgendjemand ganz viele Juden hin deportiert oder umgesiedelt. Ich weiß nicht genau, was wichtig ist für spätere Bibelstellen im Kolosserbrief, dass da recht viele Juden waren, die dann halt auch in der Gemeinde waren, die dann Jesus kennengelernt haben. Genau, das reicht erstmal, was wir über Kolosser wissen müssen. Ja, und dann kommt Paulus mit seinem Gruß, mit dem er eigentlich jeden seiner Briefe anfängt. Gnade und Friede von Gott, unserem Vater. Also er wünscht oder er segnet sie mit Gnade. Jetzt die Frage, warum spricht er ihnen Gnade zu? Hatten sie nicht schon Gnade? Man könnte ja sagen, okay, ich meine, das waren Jesus-Nachfolger, die waren natürlich begnadigt in Jesus. Warum sagt er das dann nochmal? Ja, genau. Also Gnade hat ja auch ist verwandt im Griechischen, also mit Schenken, Geschenk, so. Und ja, er wünscht ihnen das und spricht ihnen das zu. Ich glaube, einerseits, um sie dran zu erinnern, zu sagen, hey, vergesst nicht, ihr seid begnadigt. So, auch wenn jetzt so viel Irrlehren da sind oder so. Ihr seid begnadigt in Jesus. Und gleichzeitig glaube ich auch, er möchte, dass sie weiter darin zunehmen, in dieser Gnade zu leben. An einer anderen Stelle, ich weiß jetzt nicht mehr, wo es ist, sagt er, Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil. Das heißt, er sagt, ihr habt die Gnade, ihr seid begnadigt in Christus, das vollbracht am Kreuz. Genau, wir haben alle Gnade, die wir brauchen. Aber er möchte, dass diese Gnade immer mehr zunimmt, sozusagen immer mehr im Leben greift. Ja. Ich für mich übersetze das Wort manchmal mit Beschenktheit. Also, dass ich mir immer mehr bewusst bin, dass ich beschenkt bin. So. Dass ich mehr darin gehe, okay, Gott gibt mir alles. Er ist echt gnädig. Er ist echt der Schenkende. Und ich bin sein Kind und ich bin beschenkt. Und darin möchte ich zunehmen, in dieser Beschenktheit. So. Ja, also das wünscht er ihnen, Gnade und dann Frieden. Und auch Frieden hatten sie ja eigentlich schon. Ist ja ganz klar in Römer 5, Vers 1 steht, wir haben Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Das ist was, was Jesus am Kreuz vollbracht hat und wir haben das, diesen Frieden mit Gott. Ich gefragt, warum wünscht er Ihnen das dann nochmal? Und ich glaube, es ist so ähnlich mit der Gnade. Letzte Woche habe ich mit einem alten Bruder geskypt und der meinte, es gibt einen Unterschied zwischen Friede mit Gott und Friede von Gott. Friede mit Gott haben wir, weil Jesus gestorben ist. Er hat Frieden gemacht. Er hat den Zorn Gottes absolut befriedigt. Jetzt ist Shalom, tiefer Friede zwischen Gott und uns. Aber dieser Friede muss auch erlebt werden im Herzen. So, es ist auf der einen Seite ein Stand, in dem wir sind, rein rechtlich, so in Christus, dass uns vergeben ist, dass wir Frieden haben. Aber es muss auch hinein in unser Herz. Und das ist dieser Friede von Gott, den Jesus verheißen hat, zum Beispiel in Johannes 14, Vers 27. Sagt Jesus, Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Das heißt, er möchte echt, dass wir als seine Kinder davon, dass das unser Erkennungs- oder eins unserer Erkennungszeichen ist, dass wir tiefen Frieden haben, auch in Corona-Zeiten, auch wenn wir durch Krisen gehen, dass wir diesen tiefen, erlebbaren, spürbaren Frieden Gottes in uns haben. Und ich glaube, deshalb ja, wünscht er das und sagt das halt auch in dieser anderen Stelle, dass uns das immer mehr zuteil wird. Ich für meinen Teil, wenn ich so allein an den heutigen Tag denke, war nicht immer im Frieden. So hab, dieser Friede war nicht immer für mich Realität in jedem Moment. Aber ja, ich möchte darin zunehmen, dass dieser Friede mein Herz immer mehr erfüllt im Alltag. Und ich glaube, ja, deshalb wünscht Paulus das den Geschwistern immer und immer wieder und sagt, hey, ich wünsche euch, dass ihr wisst, dass ihr beschenkt seid und ich wünsche euch, dass ihr diesen Frieden total spürbar bei euch habt. Von Gott, unserem Vater, kommt dieser Friede, vom Vater, ja, der sich sorgt um uns. Wir dürfen es nie vergessen, wie wunderbar das ist, dass Gott Vater ist. Wir haben ja in der islamischen Welt gewohnt und da gibt es diese 99 Namen Allah und der ist alles Mögliche, aber nicht der Vater. Ja, das kriegt ein guter Moslem die Krise, wenn er hört, Gott ist ein Vater, weil es hieß, er hat einen Sohn und das geht gar nicht. So, aber ja, wir haben diesen Vater als Gott, der sich echt um uns kümmert und es liebt, uns zu beschenken, es liebt, uns Frieden zu geben. Hey. Dann der nächste Abschnitt, wenn keine Fragen oder Anmerkungen sind. Das ist dann von Vers 3 bis 8. Genau. Insgesamt von Vers 3 bis 14 ist eigentlich ein großes Gebet, was Paulus aufschreibt, sozusagen. Und interessanterweise weiß man nie, wo dieses Gebet aufhört. Eigentlich ja, fängt er sozusagen an zu beten und ich konnte keine Stelle ausmachen dann in dem Brief, wo er eigentlich aufhört zu beten oder wo ich weiß, okay, jetzt fängt er an, die anzusprechen. So, für Paulus war das irgendwie so, sozusagen, er schrieb das in der Gegenwart Gottes und es so aus der Gegenwart Gottes raus irgendwie. Ja, aber die ersten Verse sind dann nur oder fast nur Dank. Ich lese mal von ab Vers 3 bis 8. Wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit, wenn wir für euch beten, da wir von eurem Glauben in Christus Jesus gehört haben und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, wegen der Hoffnung, die für euch in den Himmeln aufbewahrt ist. Von ihr habt ihr vorher schon gehört im Wort der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt ist und Frucht bringt und wächst, wie auch unter euch von dem Tag an, da ihr es gehört und die Gnade Gottes in Wahrheit erkannt habt. So habt ihr es gelernt von Epaphras, unserem geliebten Mitknecht, der ein treuer Diener des Christus für euch ist und uns auch eure Liebe im Geist kundgetan hat. Ja, also Paulus fängt hier an, interessanterweise, genau, erstmal zu beten und zuallererst fängt er an zu danken. Er sagt, wir, also, oder eigentlich stimmt es gar nicht, Paulus und Timotheus sagen, wir danken Gott. Ja, und da merkt man, okay, dieses Thema Dankbarkeit ist Paulus total wichtig. Das kommt auch sechsmal im ganzen Kolosserbrief, kommt irgendwie Danken oder Dankbarkeit vor und er ermahnt die Kolosser auch immer wieder, ey, seid dankbar in diesem Brief. Ja, reden wir bestimmt später nochmal drüber, ein paar kurze Gedanken zu Dankbarkeit. Warum ist Dankbarkeit so wichtig für Paulus und so wichtig für uns, dass wir dankbar sind? Glaube, da gibt es tausend Antworten drauf. Ich möchte einfach mal zwei, drei sagen. Glaube, Dankbarkeit richtet sich immer an den Schöpfer oder an die Quelle, von woher wir was bekommen. Wenn ein Kind beim Edeka zu der Wurstverkäuferin an der Theke sagen soll, danke, wenn es ein Stück Wurst geschenkt bekommt, dann erkennt das Kind sozusagen an, okay, von dieser Quelle habe ich dieses Stück Wurst bekommen. Und wenn wir Gott danken für all das Gute, was er uns gibt, erkennen wir ihn an als die Quelle, okay, von ihm kommt das. Wir sagen damit nicht nur, okay, das ist uns zugefallen vom Lauf der Dinge oder so, sondern eigentlich, wenn wir danken, sagen wir, Gott, du bist die Quelle allen Gutes und dieses Gute habe ich von dir aus der Quelle bekommen. Du bist der Schöpfer. Habe mal ein schönes Zitat gehört zur Dankbarkeit. Es ging, Dankbarkeit ist staunende Liebe. Und wer staunen und lieben kann, gehört zu den Gesegneten dieser Erde. Also diese staunende Liebe, so, wow, Papa, jetzt hast du mir wieder das geschenkt. Dankeschön, ich staune so über dich, wie gut und groß du bist. Das ist Dankbarkeit. Ist ja leider nicht immer so, dass unser Herz so sagt, yes, super, ich bin total dankbar. Sondern oftmals sehen wir halt auf das ganze Schwierige und finden kaum mehr was, wofür wir dankbar sein können. Und da, genau, glaube ich, Plädoyer, wie heißt das? Plädoyer? Plädiere. Genau. Plädiere ich zumindest für mich selber, aber ich glaube, es ist gut, ein Stück weit zu, ich nenne es mal, disziplinierte Dankbarkeit. Also, wenn es einem nicht gut geht und das Herz einfach nicht so ist, sich trotzdem mal hinzusetzen und zu sagen, okay, ich möchte mich jetzt disziplinieren und möchte forschen und suchen in diesem Chaos, in diesem schwarzen Chaos meines Lebens, wo sind da noch Lichtpunkte, wo ist da noch was Gutes, was Gott gegeben hat und dann Gott meinen Dank dafür bringen. Weil das hilft uns, Gottes Spuren festzustellen, nach Gottes Wirken zu forschen und bin sicher, das dann auch zu finden, immer wieder. Genau. Also, wenn das unser ganzes Leben so geht, glaube ich, stimmt auch was nicht. Also, ich glaube, oftmals soll Dankbarkeit auch echt so aus dem Herzen einfach so straight direkt kommen. Ja, aber manchmal brauchen wir auch diese disziplinierte Dankbarkeit. Und es war Paulus total wichtig und es hat ihn angetrieben, diese Dankbarkeit zu vermehren in der Welt. Er gebraucht ja ganz verschiedene Bilder für seinen Dienst als Apostel. Aber eins dieser Bilder, was er im Auge hatte, warum er Leuten von Jesus erzählt, warum er Gemeinden gründet, war, dass mehr Dankbarkeit aufsteigt zu Gott. Können das sehen im zweiten Korintherbrief. Da redet er davon. 2. Korinther 4, Vers 15. Da redet er über seinen Dienst und all das Schwierige, dass er Tag für Tag sozusagen stirbt und dem Tod überliefert wird. Und dann fasst er das zusammen, warum er das tut. Denn alles, also das, geschieht um euretwillen, damit die Gnade zunimmt und durch eine immer größere Zahl die Danksagung zur Ehre Gottes zu überreich macht. Das heißt, Paulus sagte, hey, ich will, dass eine immer größere Zahl von Menschen Gott dankt und dass dieser Dank, der aufsteigt zu Gott, immer größer wird. Das hat ihn angetrieben. Und später im zweiten Korintherbrief kann man das auch lesen, Kapitel 9, Vers 12, wo er das nochmal aufgreift. Und da geht es darum, dass er die Korinther ermutigen will, Geld zu geben, den Bedürftigen von der Gemeinde in Jerusalem zu helfen. Und er versucht irgendwie von allen Seiten so sie zu ermutigen, hey, gib doch und so. Und eines der Argumente, die er bringt, 2. Korinther 9, Vers 12, sagt er, denn die Besorgung dieses Dienstes, also dass wir Geld einsammeln und das nach Jerusalem bringen, füllt nicht nur den Mangel der Heiligen aus, das heißt, das hilft denen nicht nur praktisch, sondern ist auch überreich durch viele Danksagungen zu Gott. Das heißt, er sagt, hey, wenn ihr gebt für die Leute in Jerusalem, werden die das bekommen und es wird nicht nur jetzt ihre kurzfristigen Bedürfnisse stillen, sondern sie werden Gott preisen und ihr habt das bewirkt. Ihr habt diesen Lobpreis, diesen Dank bewirkt, der da aufsteigt, für Gott, zu Gott. Ja, und da kann man sehen, wie wichtig das Paulus war, dass dieser Dank aufsteigt zu Gott und wie wichtig ihm das halt auch war, für sich selber zu danken. Ja, und deshalb fängt er diesen Brief an und sagt, wir danken Gott, wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus alle Zeit, wenn wir für euch beten. Das heißt, immer, wenn Paulus für diese Gemeinde gebetet hat, hat er auch gedankt. So seine Fürbitte war total sozusagen gemischt mit Dank. Und so sollten auch unsere Gebete sein. Es sollte nicht nur, wenn wir in die Gegenwart Gottes gehen, dass wir dann unsere Liste mit Anliegen abhaken, also, sondern es sollte gemischt sein mit Dankbarkeit, mit Danksagung, die hochgeht zu Gott. 4. Nachdem wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, ist noch den Anfang von Vers 5, wegen der Hoffnung. Genau, interessant ist hier, dass diese drei Kardinaltugenden werden die genannt, also Glaube, Liebe, Hoffnung, die auch in 1. Korinther 13 sind und die so als die ewigen Werte beschrieben werden, dass die hier in einem Satz eigentlich vorkommen. Also der Glaube, von dem Glauben hat er gehört und der Liebe, die sie zu allen Heiligen haben, wegen der Hoffnung. Genau, kommen da zusammen. Ja, also Paulus sagt, er hat gehört. Paulus selber war nie in Kolosse. Er kannte diese Gemeinde gar nicht. Er war in Ephesus, was relativ in der Nähe war. Aber ja, soweit wir wissen, war er nie da. Aber er hatte gehört, jetzt, wie es ging. Wahrscheinlich von Epaphras, auf den kommen wir später noch. Paulus war zu der Zeit höchstwahrscheinlich in Rom, als er Kolosser geschrieben hat, im Gefängnis bzw. in einer bewachten Wohnung. Und Epaphras kam aus Kolosse, um halt Paulus wahrscheinlich zu berichten, auch über die Schwierigkeiten in der Gemeinde. Und genau, wahrscheinlich hat er es von ihm gehört, halt, wie es ihm geht. Und wieder interessant. Auch Epaphras erzählt nicht nur von den Schwierigkeiten, sondern auch von dem Glauben und von der Liebe, der Hoffnung und der Hoffnung, die da war. Und er erzählte auch nicht zuerst, ja, in Kolosser, das sind jetzt, die haben so und so viele Mitglieder, ja, oder so, oder die haben jetzt dieses und das neue Gebäude gebaut oder so. Das war gar nicht so wichtig, sondern zuerst erzählt er von der Glauben, vom Glauben, von der Liebe, von der Hoffnung. Ja. Genau. Also von eurem Glauben an Christus Jesus. Und Ich dachte so, Paulus, also ist doch klar, dass die Glauben haben an Jesus Christus. Es sind doch Christen oder so. Warum schreibst du das hier extra? Warum freust du dich darüber? Warum dankst du Gott dafür? Wusstest, ist doch klar, dass wenn da einer kommt von der Gemeinde, dass, ja, dass die dann glauben. So. Aber für Paulus war es eben nicht klar, sondern für Paulus wusste, okay, Glaube ist ein Geschenk von Gott und es ist was, was gepflegt werden muss und was wachsen muss, was kultiviert werden muss. Ganz am Ende seines Lebens schreibt Paulus in seinem letzten Brief im 2. Timotheus, Kapitel 4, Vers 7, so, zieht er so ein, sozusagen ein Resümee über sein Leben. Und ich dachte, er würde dann sagen, ja, ich habe so und so viel Gemeinden gegründet und so viel Wunder getan. Aber er sagt eigentlich, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. So, das war das, was übrig blieb oder was ihm wichtig war. Er sagte, hey, durch die Gnade Gottes habe ich es geschafft, diesen Glauben, ja, der manchmal so klein und schwach ist, durch dieses gottfeindliche Leben, durch diese schnelle Welt, durch all die Verfolgung zu bewahren. Und dieser Glaube ist immer noch da. So, und da war Paulus dankbar für und das sah er nicht als selbstverständlich an. Und so können wir jeden Tag, wenn auch wenn unser Glaube nicht perfekt ist und nicht immer groß ist und wir nicht immer Glauben für große Wunder haben oder so, also können wir jeden Tag danken, dass für jeden kleinen Funken Glauben, der in uns ist. Weil es ist eben nicht was, ja, was aus uns kommt, sondern es ist ein Geschenk Gottes, nichts, was selbstverständlich ist, sondern es ist Gnade Gottes. Ja, also er dankt für den Glauben und dann dankt er für die Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt. Ich muss ja sagen, ich mag gar nicht diesen Nachsatz, die ihr zu allen Heiligen habt. Da habe ich das ist so ein Vers, mit dem ich vielleicht so am meisten Probleme habe in der Bibel. Meine Frau weiß das. nicht wegen der Liebe an sich, sondern wegen der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt. Das heißt, Paulus maß die Liebe zuerst nicht an der Liebe, die wir zu allen Menschen haben, sollen wir auch natürlich, sondern besonders an der Liebe, die wir zu den Geschwistern haben. Das ist ein Erkennungsmerkmal von jedem wiedergeborenen Christ, dass er seinen Bruder, seine Schwester liebt. Und ich bin eher so gestrickt, ich sage immer, naja, wir Christen, wir kennen ja alle Jesus, wir sind alle beschenkt, wir haben alles, wir müssen die Verlorenen lieben. So. Und ich vergesse dann oft die Nöte meiner Geschwister und sage dann, wir müssen rausgehen, wir müssen die Verlorenen lieben. So. Die Heiligen, denen geht es sowieso gut, die sind später im Himmel, die brauche ich nicht mehr lieben. So. Und da tun mir so, solche Verse hier, tun mir weh oder so. Die bringen mich wieder auf den Teppich und dann zieht Gott mich so. Zuerst liebst du deinen Bruder und deine Schwester. So. Genau. Und ja, wir wissen es alle auch. In der Gemeinde ist es nicht immer leicht zu lieben. Und manchmal ist es in allen so von uns, okay, ich liebe lieber die Verlorenen, ist vielleicht einfacher. Aber unsere wahre Liebe wird erkannt an der Liebe, die wir zu den Heiligen haben, zu den Geschwistern, zu ja, denen, die uns vielleicht ständig auf die Nerven gehen oder so, die wir ertragen müssen. Manchmal, ja, da zeigt sich echte Liebe. Und diese Liebe hatten die Kolosser und in dieser Liebe wünsche ich, dass wir alle immer mehr wachsen. Die Liebe zu allen Heiligen. Dass wir uns freuen, wenn wir die Schwester, den Bruder sehen und dass wir ja, im Schwester, in der Bruder zuerst sehen, okay. Dieser Mensch mit allen seinen Macken und Fehlern und mit all dem, was mir Mühe macht, ist zuerst ein Kind Gottes, zuerst mein Bruder, meine Schwester. Den möchte ich lieben. Vers 5. Also sie hatten Glauben und Liebe. Und jetzt ist ganz interessant, benutzt Paulus dieses Wort wegen, Anfang von Vers 5, wegen der Hoffnung, die für euch in den Himmeln aufbewahrt ist. Das heißt, sie hatten Glaube und Liebe, weil, da gab es einen Grund für, weil sie Hoffnung hatten. Hoffnung ist die frohe Erwartung, hat nichts mit dem, wie die Welt es zu tun hat. Ja, ich habe die Hoffnung, dass Corona irgendwann vorbeigeht oder so. Ich weiß nicht. Oder ich habe die Hoffnung, dass ich gesund werde. Ich weiß halt nicht, ob ich gesund werde oder nicht. So, so gebraucht die Welt ja das Wort Hoffnung. So. In der Bibel heißt das das nicht, sondern Hoffnung ist eine feste Zuversicht auf das, was kommen wird, was man noch nicht sehen kann, aber wovon man absolut überzeugt ist und was man froh erwartet. Was kommt. Also hat nichts mit irgendwie, ich habe eine vage Hoffnung zu tun, sondern eine feste Gewissheit, ein fester Blick in die Zukunft, eine ganz frohe Erwartung von dem, was kommt. Und diese Hoffnung ist der Antrieb für Glaube und Liebe. Und das ist was, was wir in Deutschland einen großen Teil vergessen haben. Diese Hoffnung auf die Ewigkeit, diese Hoffnung, dass wir eines Tages bei Jesus sein werden. Für Paulus und die Urgemeinde war das das, was sie jeden Tag angetrieben hat. Das hat sie angetrieben, diese Hoffnung, hey, eines Tages werde ich bei Jesus sein. Deshalb kann ich jetzt glauben, deshalb kann ich mich selbst verleugnen, deshalb kann ich jetzt meinen Bruder lieben. Und ja, gerade in letzter Zeit habe ich darüber nachgedacht, habe gemerkt, irgendwie von all den vielen Versprechungen und Verheißungen Gottes, die es gibt in der Schrift, mir ist bis jetzt, vielleicht gibt es welche, aber mir ist bis jetzt noch keine einzige eingefallen, die nicht ihre endgültige Erfüllung in der Ewigkeit finden wird. Zum Beispiel die Verheißung, in der Schrift steht, dass Christus auch für unsere Krankheiten gestorben ist. Ja, ich glaube, das ist eine Realität, die hier erfahrbar ist. Ich glaube, manchmal heilt Gott Krankheiten hier, auch total übernatürlich. Ich weiß von Leuten, wo das passiert ist. Und doch, solange wir leben werden in dieser Welt, werden wir immer noch mal wieder mit Krankheit zu tun haben. Die letztendliche Erfüllung dieser Verheißung findet sich in der Ewigkeit. Und so können wir auch in jeder Versprechen, in jedem Versprechen, was Gott gibt, ist eine Sehnsucht nach dieser Ewigkeit, wenn dieses Versprechen komplett, hundertprozentig erfüllt sein wird. Hier auf dieser Welt ist immer, ich habe letztens gesagt, das Reich Gottes ist schon da, aber noch nicht ganz. So, es ist im Kommen, aber noch nicht hundertprozentig. So. Und das heißt nicht, dass wir Verheißungen nicht ergreifen sollen in dieser Welt. Das sollen wir. Aber wenn wir es mal nicht erleben, haben wir den Trost und die Hoffnung, okay, eines Tages in der Ewigkeit wird jede Versprechung Gottes hundertprozentig erfüllt sein. Dann wird alles so sein, wie Gott es versprochen hat. Und diese Hoffnung, die für uns aufgehoben ist, reserviert ist sozusagen in den Himmeln, das ist natürlich zuerst die Hoffnung auf Jesus selber. Das Größte im Himmel, ja, wird nicht irgendwie, weiß ich nicht, die tollen Gebäude da sein oder die Straßen aus Gold oder so, sondern 1. Johannes 3, Vers 2 und 3 sagt uns, was uns dort begegnen wird. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden, also was wir im Himmel sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie auch jener rein ist. Ja. Wir werden Jesus sehen. Wir werden den Gott sehen, den einzigen Gott sehen. In all seiner Schönheit, Herrlichkeit, Liebe. Und auch interessanterweise, auch hier in dieser Stelle in 1. Johannes, ist auch wieder, weil wir diese Hoffnung haben, deshalb reinigen wir uns. Das heißt, wir legen die Sünde ab, weil wir diese Hoffnung haben. Das heißt, es hat Auswirkungen so eine alte englische Hymne, wo es irgendwie übersetzt heißt, so über den Himmel, nicht wegen der Krone, die er mir geben wird, freue ich mich darauf, aber das Lamm wird all die Herrlichkeit sein im Himmel. So, wir werden Jesus sehen. Ja. Genau. Diese Hoffnung haben wir. Und damit schließen wir, weil es leider schon 3 nach 8 ist.